ons Cynthia.
Wie sind wir?
Für uns braucht Gott die Modelle Holz oder Bäume oder Ton. Tüpferton. Ne? So. Irgendes Gefäß und dergleichen. Etliches fiel unter das Steinigste. Wenig Erde. Das sind genau diejenigen, also Israel, die unter Gesetz sind, von heiligen Engeln, von Geistern angeordnet, und überall, wo das Gesetz noch gehandhabt wird oder wo man gar eifert für das Gesetz, fällt das Wort Gottes, der Gnade Gottes, unter das Steinigste. Und da es nicht viel Erde hatte, und das werden wir beim letzten, bei der guten Erde dann näher ansehen, was denn gute Erde ist und was Erde überhaupt ist. Unsere wunderbare Erde haben wir heute Nachmittag wieder so ein Stückchen bewundern können. Wie viel Erde hat es dann auf der Mondoberfläche? Keine. Wie viel Erde hat es auf dem Merkur? Alles tote Steinwüsten. Die Venus hat sich in einen Schleier gehüllt und dann kommt der Mars, tote Steinwüste. Und die wunderbaren Ringe um den Saturn, Eisbrocken und Steinbrocken, die sausen da um den Hauptkörper herum, öde Steinwüste, Saturn, Oberfläche. Ja, und unsere Erde, die bis jetzt als nichts geachtet wurde in unserem Planetensystem, nicht? Eigenartige, einmalige Ausnahme. Erde heißt sie. Und die Erde ist die Voraussetzung, dass ein Same Frucht bringen kann. Nur die Erde. Wie viel Frucht des Geistes bringt das Gesetz hervor? Gar keine. Gar keine. Sind wir erschrocken? Denn wenn ihr vom Geiste, soweit ihr vom Geiste geleitet werden, da sollten wir ja alle, ne, vom Geiste geleitet sein, soweit ihr vom Geiste geleitet werdet, seid ihr nicht unter Gesetz. Also soweit ich noch, ob ich es weiß oder nicht, unter Gesetz mich bewege, soweit bin ich nicht vom Geiste geleitet. Lebe ich nicht, kann ich unmöglich in der Freiheit des Geistes mich bewegen. Etliches fiel unter das Steinigste. Ah. Sind diese heiligen Engel, die das Gesetz angeordnet haben, auch mit Gott göttlicher Speise versehen? Ne?
Manna.
Bitte?
Manna.
Aha. Ja. Das Manna, sehr fein. Das Gott vom Himmel auf das Lager Israels transportieren lässt, ließ mit welchem Transportmittel? Mit dem Tau des Himmels, lesen wir. Manna blieb liegen, der Tau stieg wieder auf. Und Jesus sagt, nicht Mose hat euch das wahrhaftige Brot vom Himmel gegeben, in der Gestalt des Manna. Manna war Engelspeise, Brot der Starken aß der Mensch. Etliches fiel auf das Steinigste, nicht viel Erde, nicht? Nur soweit sich diese Engel aufgestellt in himmlischen Räumen mit irdischen Dingen befassen, ist Erde da, nicht da. Eigenartig. Und wenn die Sonne aufgeht, das heißt, wenn Christus allein herrscht, ist das weg, nicht? Ende vom tausendjährigen Reich. Und jetzt das eine Wort noch. Wir kommen auf den Begriff nicht viel Erde zurück. Alsbald geht es auf, weil es nicht tief Erde hatte. Als aber die Sonne aufging, wurde es verbrannt. Und weil es keine Wurzel hatte, verdorrte es. Was ist denn mit der Wurzel? Was bedeutet das? Epheser 3, Vers 17, wissen wir doch. Wir sind jetzt an Begriff Wurzel.
durch die Liebe eingewurzelt und
gewurzelt in Liebe. Ja. Aha. Was haben wir gelernt? Diese heiligen Engel wissen nichts von Liebe und Barmherzigkeit. Haben also keine Wurzeln. Keine Wurzeln. Verwurzelt in der Liebe. Ist dann gut. Dann ist sehr gut. Dann ist wohlgefällig. Dann ist vollkommen. Die Liebe ist das Band der Vollkommenheit. Verwurzelt in der Liebe. Wer von uns ist ein bisschen verwurzelt in der Liebe? Ich sage nur ein bisschen. Ja, mache ich es. Ja, nur so. Ja. Ja, ja. Wir als Gotteskinder möchten immer nur eins, wachsen nach oben, ins Licht, ja, und die Wurzeln, die nur in der Liebe verwurzelt sein sollen, gehen die auch nach oben, die gehen nach unten. Verwurzelt nach unten in den Tiefen der Gottheit, der Liebe. Und fruchtbringend nach oben. Sagt die Schrift nicht. So, dritter Punkt. Anderes aber fiel unter die Dornen. Halt. Jetzt muss ich noch etwas sagen, hätte ich beinahe die Hauptsache vom zweiten Punkt vergessen. Der Herr mich gerade erinnert. Nämlich, wenn jetzt das Grünkraut, nicht, das rasch aufgeschossen ist, nicht, Asphalt dann verdorrt, ja, was passiert jetzt? Jetzt erstirbt das eben Gewachsene, nicht, und wird verdorrend zu was? Es geht zugrunde, stimmt? Es wird zugrund. Es verbessert die steinigste Grundlage, bitte. Je mehr nun da gesät wird und dann zugrunde geht, dann gibt es langsam was? Mutterboden. Ist unser Gott in Verlegenheit? Ja? Habe ich gestern sagen dürfen, das ist ein eigenartiger Sämann. Aber der Sämann, der sich das leisten kann, ist großartig. Großartig. Macht Gott wirklich keine Fehler. Auch wenn er uns Fehler machen lässt. Also jetzt zum dritten Punkt. Jetzt wird es ganz tragisch. Anderes aber fiel unter die Dornen. Und die Dornen schossen auf und erstickten es. Anderes, also ich staune die Kürze und die Würze. Nicht? Ein Satz, ein Atemzug. Etliches fiel unter die Dornen. Die Dornen schießen auf und ersticken das, was gerade jetzt wachsen will. Ne? Das Gute. Die Dornen. Dornbusch. Dornenkrone. Steinigste ist die Gesetzlichkeit und die Dornen sind die Gesetzlosigkeit. Der Prüfstein unseres Glaubens, in Römer 2, glaube ich. Und glaubt dem Gott, der den Gesetzlosen rechtfertigt. Steht so geschrieben. Ja. Da fällt die gerade noch, sagen wir Frommen. Ne? Wo kämen wir da hin? Ne? Naja. Weil der einzige Gerechte für alle Gesetzlosen gestorben ist, ne? Endgültig.
hat Gott die Rechtsgrundlage geschaffen, dass er sich aller erbarmend in einem von einem Moment zum anderen jeden Gesetzlosen, der sich ihm stellt, zum Gerechten Gottes erheben kann. Dem Gesetz ist das ein Groll. Da sind wir dabei. Nach dem Gesetz ist es ein Groll, wenn ein Gerechter verdammt und ein Gesetzloser gerechtfertigt wird. Ist das in Ordnung? Ja, das verstehen wir sofort. Ne? Aber nachdem der einzig Gerechte, der Sohn Gottes, für alle Ungerechten, für alle Gesetzlosen, für alle Sünder gestorben ist, ne? Sagt Paulus in göttlicher Überlogik, weil einer für alle gestorben ist, also sind alle gestorben. Also nicht nur wir. Haben wir das schon kapiert? Vor Gott ist alles schon vorbei. Wie sie in Christ, in Adam alle sterben, ohne Ausnahme. Also werden in Christo alle lebendig gemacht. Nicht nur gerechtfertigt oder gerettet, sondern lebendig gemacht. Das heißt, kommen in den Empfang eines unauflöslichen Lebens, aus Gott gezeugt, das heißt lebendig gemacht. Alles unter die Daumen, gesetzlos. Unter die Daumen gesät, kurz und bündig, Daumen überwuchern das, ersticken das. Ja, was passiert jetzt auch? Jetzt geht diese Saat zugrunde, verbessert den Boden auch, aber zugunsten von was? Zugunsten der Daumen, jetzt gedeihen die Daumen noch prächtiger. Stimmt es nach dem Ratschluss Gottes, dass die Gesetzlosigkeit überhand nehmen wird? Aha. Und jetzt die Auslegung Jesu. Was bedeutet das? Der aber, der Same, unter die Dornen gesät ist, dieser ist es, der das Wort hört, und die Sorge dieses Äons, die Sorge dieses Zeitalters und der Betrug des Reichtums ersticken das Wort. Ist unser Zeitalter und jetzt besonders das Ende unseres Zeitalters dazu angetan, dass man sich allerlei Sorgen machen könnte? Haben wir denen nachzugehen und die zu pflegen, die Sorgen dieses Zeitalters? Ganze Nächte sich herumzuquälen, was passiert dann? Was passiert dann? Dann wird das Wort erstickt. Das heißt, bei uns, weil wir unter die Herrschaft der Gnade gestellt sind, nicht, dass jetzt die Gotteskindschaft aufhört, aber bei uns wird so langsam Tohu Wabohu, nicht? Ja. Wird das Wort erstickt? Was sagt Petrus? So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, indem ihr alle eure Sorgen auf ihn werfet. Denn er ist für euch besorgt. Und das geht ja so weit. Ein Wort Jesu, euer Vater im Himmel, weiß ja, was ihr bedürft. Das dürfen wir ruhig sagen, schon vor Grundlegung der Welt. Und ist um uns besorgt. Was schreibt Paulus? Seid überhaupt um gar nichts besorgt, so. Sondern alle eure Anliegen lasst vor Gott kund werden. Und jetzt erst kommt das was man in der Rede als herausgerissenen Abschnitt am Ende einer Predigt oder eines Wortdienstes zu hören bekommt, oder? Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, ja, bewahre eure Herzen in Christo Jesu. Ne? So. Und der Friede Gottes. Ja bitte, was steht denn vorher vor dem Und? Ne? Das Und weist doch auf das, was vorher steht. So. Erstens, freut euch alle Wege. Aber nicht nur freut euch alle Wege in aller Zeit, sondern das ging ja nicht. Das wäre eine Zumutung. Aber steht ja, freut euch alle Zeit im Herrn. Liebe Geschwister, das geht alle Zeit. Soweit wir im Glaubensgehorsam stehen und gehen. Freut euch im Herrn alle Zeit, und noch einmal sage ich, freut euch. Punkt 1. Zweitens, lasst eure Gelindigkeit kund werden allen Menschen. So, denn der Herr ist nahe. Ja, wo haben wir denn unsere Gelindigkeit her? Geschenk Gottes. Die Gelindigkeit, die Güte Gottes. Drittens, und jetzt kommt, seid um gar nichts besorgt. Das griechische Wort ume heißt also in keiner Weise, absolut nicht besorgt. Gar nichts besorgt. Das sind die drei Vorbedingungen. Sich freuen, ja, und dann noch Dank sagen dem Vater, auch noch. Ja, und gar nicht besorgt sein. Und so wird der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, eure Herzen in Christo bewahren. Übrigens, Brüder, fährt er weiter, alles was rein, alles was lieblich, alles was eine Tugend, wenn irgendetwas etwas gibt, das wohllautet und so weiter, dem sinnet nach und das tut, was ihr auch an mir seht. Wie geht es jetzt weiter? Und der Gott des Friedens wird mit euch sein. Zuerst, und der Friede Gottes wird euch bewahren in Christo. Und in dieser Weite der Freiheit eines Gotteskindes, nicht? Wie Paulus schreibt, was immer ihr tut, tut nur das wie im Namen Jesu und von ganzer Seele, aus ganzer Seele, schreibt er. Also, wir möchten vom Geiste geleitet sein. Also, das wissen wir schon, bitte nicht in keiner Weise unter Gesetz, sondern das ist die Rede von der Herrlichkeit, der Freiheit der Kinder Gottes, nicht? In die einmal die ganze Schöpfung kommen wird. Und die besteht nun darin, ich vergleiche das so, wir sind in ein Foyer gestellt, sagen wir mal, kreisrund, wir wissen das, so ein Vorraum, da gehen 7 Türen nach allen Seiten. Also, über einer Tür steht Tugend, über der anderen steht rein, über der anderen steht Lieblichkeit, über der anderen steht wohllautend. Aber merken wir, alle die Dinge, dem Sinne nach und das tut. Ne? So. Und was sagt jetzt der Geist? Bitte? Jetzt darfst du auswählen, durch welche Tür du gehen wirst, bitte. Dem Sinne nach und das tut. Was irgendeine Tugend, was irgend rein, was irgend lieblich, was irgendwo lautet, dem Sinne nach und das tut, bitte. Also, ich kann von den 7 Türen jetzt wählen, welche ich will. Bitte, ist in Ordnung. Also bitte nicht jetzt, darf ich durch die Tür gehen? Jetzt besinne ich mich und zweifle eine halbe Stunde. Ne? Und dann, nach einer halben Stunde, weiß ich überhaupt nichts mehr. Ja. Tut alles ohne Murren, das verstehen wir nicht. Warum lacht ihr jetzt? Ja, ich muss jetzt sagen, so steht geschrieben. Ne? Ob wir immer dabei bleiben, ne? Deshalb hat er gelacht. Ne? Gut. Tut alles ohne Murren und ohne zweifelnde Überlegungen. Wer hat sich noch nie zweifelnden Überlegungen hingegeben. Und zwar in frommer Weise, nicht? Zweifelnde Überlegung, darf ich das oder darf ich das nicht? Und so weiter. Was immer ihr tut, bitte, tut aus der Seele als dem Herrn und nicht dem Menschen. Was immer ihr tut, wenn irgendetwas, was irgendwie ihr tut, das ist die Freiheit des Geistes, des Gotteskindes. Also.
Da ist ein Wort, bleibt in ihm und dann tut, was ihr wollt. Bestätigt das.
Dankeschön. Na bitte, Stelle angeben. Das hat irgendwo, hat irgendwo einmal einer gesagt. Er ist gerechtfertigt. Warum? Ja, jetzt wird es ernst. Die Sorgen dieses Zeitlaufs ersticken das Wort. Nichts Geringeres. Und der Betrug des Reichtums. So. Jetzt ein grundsätzlich wesenhafter Unterschied zwischen den Ordnungen des Reiches, der Himmel, und dem Evangelium der Gnade. Kennt die Schrift den Ausdruck im Neuen Testament, das Evangelium des Reiches? Kennt die Schrift den Ausdruck? Ja, bitte nicht, bitte? Ja, nein, in den Evangelien immer wieder. Sie kennt nicht nur den Ausdruck, der wird immer repetiert, das Evangelium des Reiches. Ja, und das Evangelium der Gnade, ist das das Gleiche? Nein, das ist nicht das Gleiche. So. Und das wollen wir jetzt gerade lernen in Bezug auf Finanzfragen, nicht? Der Betrug des Reichtums. Was gilt im Reich? Verkauft alles, was ihr habt und stellt der Allgemeinheit zur Verfügung. Wenn das in einem Volksganzen vollzogen wird, dann ist allen geholfen, nicht? Aber wenn das Gleiche dort die Ordnung wäre, wo Gott nur aus einer Masse von Menschen nur Einzelne herauswählt, nicht? Wenn die jetzt hingehen, jeder Einzelne, und alles verkauft, was er hat, nicht? Alles, 100%, und es der Allgemeinheit der Gläubigen, nicht? Zur Verfügung stellen wollte, dann käme genau das, was Paulus an anderer Stelle schreibt, ihr Korinther, ich gebe euch Zeugnis, dass ihr freigebig seid, dass ihr sogar etliche unter euch über Vermögen gegeben haben, nicht? So weit sogar, über Vermögen. Dann sagt er aber, bitte, nicht so, dass ihr selber dadurch wieder von der Hilfe von anderen abhängig würdet. Aha. Jetzt, wer von euch Schwestern hat in ihrem Kleiderschrank noch einen zweiten Rock? Die Heuchlerinnen, das lachen die noch. Ja, bitte. Es ist schön, dass ihr so herzlich lachen könnt. Ne? Ja, aber sagt mir mal bitte, ja, steht so geschrieben, ja, wer zwei Röcke hat, gebe dem, der keinen hat. Ja, das ist die Ordnung im Reich, bitte. Wer von den Brüdern hat keinen Geldbeutel, das ist? Hat die etwa die Frau? Also, wir haben verstanden, ja? Also ich habe wenigstens Sandalen an den Füßen, nicht wahr? So. Also, jetzt in unserer Ordnung, wunderbar, den sachlichen Gegebenheiten angepasst, wie es nun die Ordnungen des Evangeliums der Gnade für Glieder des Leibes des Christus nötig und passend und recht ist, sachlich recht ist, wo nur Einzelne aus einer Masse herausgerufen sind und in der Masse einfach weiterleben müssen.
1. Timotheus. Großartig wieder. Kapitel 6, 1. Timotheus 6, von 17 an. Und zwar steht, die Sorgen dieses Zeitalters haben wir gehört, nicht? Und der Betrug des Reichtums. Was schreibt Paulus jetzt da? Vers 17. Den Reichen im gegenwärtigen Zeitalter Gebiete. Ah, das haben wir genau. Nicht? Erstens, nicht hochmütig zu sein. Ist das gut? Vor Gott sehr gut. Zweitens, noch auf die Ungewissheit des Reichtums Hoffnung zu setzen. Das ist schon ein wenig eine Kunst. Nicht? Also da ganz abzuschalten. Also jede Art von Besitz abzuschreiben vor Gott auf Null. Und zwar ganz echt von Herzen. Jetzt lacht wieder eine oder zwei. Das ist recht, eine echte Tochter der Verheißung, Isaac, nicht? Des Lachens. Noch auf die Ungewissheit des Reichtums Hoffnung zu setzen, sondern auf Gott, und zwar allein, der uns alles reichlich darreicht zum Genuss. Stimmt's da in Eschi und anderswo? Gutes zu tun, reich zu sein in guten Werken, wunderbar. Reich zu sein in guten Werken, freigebig zu sein, mitteilsam, indem sie sich selbst eine gute Grundlage auf die Zukunft sammeln. Und der Betrug des Reichtums besteht darin, wenn ich nicht immer mehr aufhelfe, ist meine Zukunft nicht mehr gesichert. Das ist eine Inspiration, ein Dazwischenwurf des Teufels. Ich fahre gleich weiter, mache den Sprung zum Kreuz der Ausleger, was Gleichnisse betrifft. Haushalter der Ungerechtigkeit. Mammon, Betrug des Mammons. Das ist eine der raffiniertesten Kunstgriffe Satans, mit denen er seine Opfer umklammert hält. Und wenn ich in Bezug auf Mammon freigebig bin, mittelsam, weg mit dem Zeug, reiche guten Werken und so weiter, dann reiße ich dem Satan Kräfte, Mächte aus seinen Händen. Hat dann Gott an so einem Wohlgefallen? Wir sind mehr als Überwinder. Wir sind mehr als Überwinder. Indem sie sich selbst, die Reichen in diesem Zeitlauf, die es so machen, wie Paulus empfiehlt, die sammeln sich selbst eine gute Grundlage auf ihre Zukunft. Also die Logik Gottes ist genau der normalen satanischen Logik entgegen. Wenn ich in Bezug auf Mammon, das ist die stählerne oder sogar granitene Umklammerung Satans, der Betrug des Mammons, des Reichtums, wenn ich den für nichts achte, auf Null abwerte, dann können wir erleben, dass unsere Zukunft auf dieser Erde vollständig gesichert ist. Dann.
Nicht nur das, sogar, auf dass sie das wirkliche Leben ergreifen. Also, so gewaltig ist in den Augen unseres Gottes die negative Ladung des Betruges des Reichtums, des Mammon, ne? Dass sogar in Bezug auf die Verheißung der Kraft eines unauflöslichen Lebens, ne? Wir da weitgehend genauso weit zu kurz kommen, nicht? Das wirkliche Leben nicht ergreifen können, das uns geschenkt ist, nicht? Nicht in den praktischen Genuss kommen, nicht? Wenn wir da in Sachen Mammon und Besitz nicht ernst machen. Haben wir Ohren, um zu hören? Es gibt ein Wort bei Salomo, sie verstehen es, aber tun nicht danach. Ist das Wort Gottes schärfer als jedes zweischneidige Schwert? Haut durch Mark und Bein, ne? Und zwar zuerst bei den Frommen. Jetzt werden einige denken, ja, der da vorne, da schwatzt, nicht? Ja, wie steht es denn da bei dem da, nicht?
Wie steht es denn mit denen? Stalin und Hitler? Wie steht das mit ihm?
Eine Zwischenfrage des Bruders, wie steht es denn mit Stalin und Hitler? Ja, da würde ich gerne mal persönlich eine Antwort geben, das gehört aber jetzt vielleicht nicht direkt zum Thema, nicht? Also, der Betrug des Reichtums, die Sorgen dieses Zeitlaufs, ersticken das Wort. Sehr ernst, auch für uns. Denn auf unserer Ebene haben wir gemerkt, das eine. Wunderbar unserer Situation angepasst. Ne? Wunderbar. Und das ist wirklich jetzt alles ganz auf geistlicher Ebene, nicht? Ihre Hoffnung nicht auf den Reichtum zu setzen, also alles andere als hingehen, alles verkaufen, was wir haben, nicht? Sondern, aber bitte, Hoffnung null, nicht? Abgeschrieben auf null. So. Ein noch kürzeres Wort des Apostels Paulus heißt, die Besitzenden sollen sein, als besäßen sie nicht. Das ist die Sache. Wenn wir das von Herzen vollziehen, nicht vollziehen, mal von Herzen, dann ist vor Gott in Ordnung. Und dann schenkt er zum Wohlen noch sogar noch das Vollbringen. Das Vollbringen. Ja. Wenn ich jetzt dieses Zeugnis geben durfte, dann darf ich als ehemaliger Waisenknabe in einem Waisenhaus in Schaffhausen aufgewachsen und als unsere sieben Kinder dazu als Orgelpfeifen da waren, haben wir, weil wir jemand anderen geholfen haben, immer mehr und mehr, sind wir selber Geschwistern zu Schuldnern geworden. So. Ja. Haben wir Übervermögen gegeben. Ja. Ja. Und jetzt? Bin ich verhungert seither? Ja. Darf ich sagen, im Gegenteil. Was wir dann, also Hilfe Gottes ist viel zu wenig. Also bis auf Heller und Pfennig. Überragend, überströmend erleben durften, dass sie das wirkliche Leben ergreifen mögen. Es ist etwas ganz Wunderbares, wenn man da fest in seinem Herzen konsequent durchgreift. Das ist wunderbar. Da ist man frei hervon. Fast von allem. Ja. Dass gewisse Geschwister den Eindruck haben kann, der Bruder Müller, das ist so ein leichter Vogel, nicht? Der nimmt alles so leicht. Ja, bitte. Ja. Wenn ich keine Sorgen habe, kann ich dann leicht nehmen. Ne? Ist mir dann wohl ums Herz. Ne? Und so weiter. Und dann Geldsachen erst recht. Ganz wunderbar.
Ich habe gesagt, da waren wir noch Geschwistern zu Schuldnern geworden. Wer hat das schon gehört von mir, wie es da ging? Erste Arosa-Konferenz. Das war, damals war es so. Da soll ich nach Arosa fahren, da waren nur die oberen 10.000 Pflegenferien zu machen. Nicht? Ein frommer Bruder, der Schuldner geworden ist. So. Könnt ihr euch denken, nicht? So. Eine Schwester, die in unserer Familie uns sehr nahe stand und um die Sache wusste, die sagte, was da hatten wir, ausgerechnet für den Monat August, wo die erste Arosa-Konferenz begann, nichts, nur Schulden. Jetzt soll ich dann nach Arosa fahren. Ne? Sorge dich lieber um Einkünfte und für deine Familie und so weiter, nicht? So was. So. Die Schwester sagt, was brauchtest du für diesen Monat? Habe ich gesagt, ja, 800 Franken. Damals, 800 Franken. Sie sagt, ich habe gerade 300 bei mir, die kannst gleich haben, das andere bekommst du auch noch. Gut. So fuhren wir, könnt euch denken, ja, jetzt hätte ich Sorgen haben können. Nicht? Nach Arosa hinauf, die Schwester in unserem Wagen, aber eigenartig, je höher wir darauf kamen um all die 365 Kurven, nicht? Wurde es mir immer wohler. Was passiert? Adolf Heller war eben von seinen Ärzten als Todeskandidat bezeichnet worden. Er hatte ein Fettgeschwulst an seinem Rücken operieren lassen wollen. Die machen auf, sofort wieder zu. Das Sarkom war schon verästelt in seine Lungen und in seine Rippen. So. Er will die Wahrheit wissen, ja, noch 8 bis 10 Tage zu leben. So. Ja. Jetzt sollte der nach Arosa kommen, erste Arosa-Konferenz, um in der Hauptsache am Wort zu dienen. Und jetzt? Bruder Emil Weber und ich haben ihn, Emil Weber hat ihn eingeladen, unter den Umständen im südlichen Schwarzwald, wie ich das hörte, sind Hilda und ich hingefahren, um ihn doch zu grüßen, mit ihm zu beten. Haben wir getan. Ja, Adolf, und jetzt nach Arosa kaum, nicht? Dann sagt er, morgen kommt ein Freund von mir, der ist Arzt. Dann sage ich, du, das machen wir so. Du stellst deinem Freund, dem Arzt, die Frage, soll ich nach Arosa unter diesen Umständen oder nicht? Und was der sagt, nehmen wir vom Herrn. Ein war mal einverstanden. Der kam, der Freund, sagt, ja, Vater, nur nach Arosa. Als Bruder hat er gedacht, dass doch dem Adolf am wohlsten unter den Schwestern ist. Wenn er da oben stirbt. Und eine Schwester in Zürich von unserem Bibelkreis sagte, du, wenn er den Adolf da aufnimmt, den bringt er im Sarg runter. So. Das war der erste Bankrotter, der da aufkam. Gesundheitlich, nicht? Was geschah? Ja. Er spricht ein wenig und sagt mir aber, du, Adolf, ich kann mich kaum mehr rasieren, nicht? Geht fast nicht mehr. So. Dr. Hartmut Meier entdeckte, oder der Adolf entdeckte den Dr. Hartmut Meier unter den Zuhörern, erste Arosa-Konferenz. Sag mir, du, Arthur, da sitzt der Dr. Meier, der kann auch ein Wort sagen. Er sagt, nein, also, hat abgelehnt, ich bekomme einen Herzschlag, wenn ich da ein Wort sagen müsste. Also, dann sagt er, Geschwister, der Bruder Meier, der will schon lange dem Herrn eine Konferenzstätte bauen, wo das Evangelium ganz frei verkündigt werden könnte. Das hat überall eingeschlagen. So. Und nach dieser Versammlung sind wir zusammengesessen. So. Also muss ich zuerst Adolf Heller fertig machen. Wir haben mit ihm gebetet. Da im Schwarzwald zuerst und dann in Arosa. Am anderen Morgen begegnen wir uns im Treppenhaus. Er kommt strahlend auf mich zu und sagt, du, der Herr hat mir meine ganze Schwachheit weggenommen, macht ein paar Sätze die Treppe rauf. Ärztliche Untersuchung tatsächlich, nur noch eine saubere Narbe von der Operation. total kein Krebs mehr. Über Nacht. So,
das war der erste.
Dann sitzen wir zusammen, der Adolf und der Dr. Meyer und ich. Und Dr. Meyer sagt, Brüder, was ich da hören darf bei euch, so wunderbar. Und auch da, was Bruder Muhl sagt, so. Dann sagt der Adolf, ja, wissen Sie, Herr Doktor, Bruder Muhl, der hat es nicht leicht, dem geht es schwer. Wo, was ist los? So und so. Nimmt seine Brieftasche heraus, zwei ausgefüllte Säcke, übergibt mir die. Auf jedem der zwei Schecks steht 400 Franken. Gibt zusammen wie viel? Habt ihr das gemerkt? Ehe sie rufen, lasse ich schon den Scheck ausfüllen, nicht wahr? Dann sagt er halt, geben Sie mir das zurück, die Scheck. Ich bin ja Ausländer, Sie hätten vielleicht Schwierigkeiten, ne, in der Bank. Ich lese das Geld selber für Sie ein. Gut, er kommt zurück, 800 Franken, Banknoten, da waren gerade neue herausgekommen, für 300 Franken alte Noten und für 500 Franken neue 100er Noten. Also schon schön sortiert, dass ich der Schwester sagen konnte, die 300 Franken kann ich dir schön abgesondert schon wieder zurückgeben. Ne? Ja. Dr. Meyer, und dann sagte Adolf noch, Herr Doktor, was ist mit Ihrem Projekt? Konferenzstätte? Hat nichts gehabt als Architektenrechnungen und alles wurde verweigert. Also offenbar will der Herr von mir nichts. So, das war der zweite Bankrotteur, ne? Mit seinem frommen Vorsatz. Der Adolf körperlich und ich finanziell. Das hat er schon etwas gemerkt. Ne? Und dann sagt der Adolf, Architekten so, du der da, Arthur Muhl, das ist ein Architekt, ne? Vielleicht genehmigt es Gott mit dem. Ne? Und dann haben Brüder, die da waren, große Geschäftsleute unter ihnen, sich zusammengetan und in Arosa, erste Arosa-Konferenz, wurde das Werk auf der Langen Steinbacher Höhe gezeigt. Und im Schwarzwald lang ist einfach Höhe geboren. So ist die Sache. Also, drei Bankrotteure, einer gesundheitlich, einer mit seinem frommen Wunsch oder Vorsatz und der andere finanziell. So. Und so ging es dann weiter. Ich schließe jetzt, wer hat von uns schon den Franken 20 hören müssen? Meine liebe arme Frau, zum 100. Mal. Ja. Also wie gesagt, ja, jetzt komme ich mit der alten Platte wieder, nicht wahr? Aber, so, also, weil jetzt diese Finanzfrage und dann das Gleichnis vom Verwalter der Ungerechtigkeit hören werden und der Ungerechtigkeit des Mammons, darf ich dieses kleine Erlebnis jetzt, ich habe gesagt, auf Heller und Pfennig, Franken und Rappen in der Schweiz, kurz erzählen. Jetzt muss ich etwas bekennen. Wer es noch nicht weiß, der soll es jetzt wissen. Schlittschuhfahren war so, was ihr könnt sagen, was ihr wollt. Also, jetzt war es während der Zeit des Zweiten Weltkrieges. Und nochmal, und unsere Kinder so. Architekten hatten Luftschutzkeller zu bauen und fast kein Honorar, also es war alles ganz knapp. Nicht, nicht nur die Lebensmittelmarken und das alles so. Eines Abends, wir haben ja in Zürich die wunderbarste, größte Kunsteisbahn von ganz Europa. So. Eines Abends wäre ich nun allzu gern, wieder mal hätte ich mich aufs Glatteis begeben, allzu gern. So. Dann rechnete ich aus, also das Seilbähnchen darauf kostet so viel und der Eintritt so viel, macht zusammen 1,20 Franken. Das kannst du aber nicht leisten, unter den Umständen. Da darfst du nicht. Schade. Hin und her, also, fertig. Dann läutet es an der Wohnungstür, Glocke. Ich öffne die Wohnungstür, da steht ein Schutzmann, ein Polizist da. Sind Sie Herr Mull? Ja, bin Herr Mull. Ja. Haben Sie vor einigen Tagen einen großen Schlüsselbund gefunden und auf dem Fundbüro abgegeben? Ah ja, ja. Ich komme jetzt, um Ihnen den Schinderlohn zu verbringen, 1,20 Franken.
Glaubt ihr, dass ich dann mit vollen Federn mich aufs Glatteis begeben habe? Glaubt ihr, dass ich dann mit vollen Sädeln mich aufs Glatteis begeben habe? Schön. Also. Haben wir einen wunderbaren Gott. Ich schließe mit den Worten, meine Großmutter, die wusste, dass der Bub seinen Vater überhaupt nie gesehen hat und seine Mutter immer bei fremden Leuten die Kinder bewachen musste, also als Gouvernante, also ich im Waisenhaus aufgewachsen war. Dann hat meine Großmutter, die eine gläubige evangelische Kirchengängerin war, gebetet, lieber Gott, du weißt, der Bub hat keinen Vater, da musst halt du sein Vater sein. So, Amen für heute. So. Als Ergänzung der Betrachtung des ersten Gleichnisses haben wir das gute Feldstück, die gute Erde, noch nicht näher angesehen. Etliches fiel auf guten Boden, auf gute Erde. Das eine gab Frucht 100, das andere 60 und das andere 30-fältig. Wer Ohren hat, der höre. Gute Erde. Wir haben eben gesungen, arme Erde. Was stimmt jetzt? Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt, also nicht auf den Jupiter, oder? Nicht auf den Jupiter, sondern nicht auf die Erde. Und zwar, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und in der Erde erstirbt, zuerst, dann bleibt es allein. Das Weizenkorn hier stellt Jesus Christus dar in diesem Wort, das Weizenkorn in diesem Wort, als Sohn Israels, als Jude. Das kommt noch dazu. Nicht nur in die verfluchte Erde, wissen wir ja, sondern auf dieser verfluchten Erde muss er noch ankommen auf dem geografischen Gebiet, auf welchem der maximalste Fluch lastet. Wie heißt dieses Gebiet? Verflucht sei Kanaan. Ein Knecht der Knechte sei er seinen Brüdern. Weit mache es Gott dem Japhet und Kanaan sei sein Knecht. Gepriesen sei der Gott Sems und Kanaan sei sein Knecht. Ein Knecht der Knechte sei er seinen Brüdern. So. Ein feines Beispiel, ja, und hier in Kanaan hat er dem Fleische nach teilgenommen. An dem Volk, mit dem Volk, von dem geschrieben steht, die Sünden Sodoms und Gomorras waren nicht gleich der Hälfte von deinen Sünden, Jerusalem. Hauptstadt Judas, Hauptstadt Israels. Ja, er war ja bereit, sich zur Sünde der ganzen Welt machen zu lassen. Da konnte er ja nur dort aus antreten, wo die Sünde der Welt konzentriert vorhanden ist. Im biblischen gegebenen Bild heißt das, da musste er, wie damals Mose, um vor Gott darzustellen, ich bin bereit, die Sünde des Volkes auf mich zu nehmen, als er mit seinem Familienzelt und Josua seinem Knecht zum Schrecken des ganzen Volkes außerhalb des Lagers ging. Außerhalb des Lagers. Und dort sein Familienzelt aufrichtete. Da wusste das ganze Volk, was ist. Stimmt es bei Mose nicht mehr oder was ist los? Der ist ja jetzt unrein, nicht? Wer außerhalb des Lagers war, wo die Aussätzigen waren, die Huren, die Sabbatschänder und wie die Dinge alle heißen mögen, und der ganze Auswurf des Volkes. Ja. So war der Sohn Gottes bereit, im ganzen Weltall, der Thron Gottes in der Höhe, das ist das Allerheiligste, wo dort die Cherubim sind. Und jetzt unsere arme Erde ist im Weltall der Ort, der heißt außerhalb des Lagers, wo die Sünde der Welt konzentriert vorhanden ist. Das wissen alle Weisen dieses Kosmos, nämlich alle Fürstentümer und Gewalten und alle Geistwesen, die wissen das. Aber die haben offenbar irgendetwas gemerkt, ja, wie auch die Söhne Israels gemerkt haben, ja was, außerhalb des Lagers, wo wir meinten, jetzt ist aus, war die Vorbedingung doch bei Mose, dass Gott geruhte, wieder mit dem Volk zu ziehen. Und zwar sein Angesicht vor dem Volke her ziehen zu lassen, nicht nur einen Engel, nicht? Mose hat ja abgelehnt, ja, wenn du nur ein, Gott sagte zu Mose, es war wegen der Sache mit dem goldenen Kalb. Israel, das ist der Gott, der dich aus Ägypten geführt hat, schrien sie, und das goldene Kalb tanzen. So. Da, jetzt Stephanus, voll Heiligen Geistes, bevor die Steine fliegen, da wandte Gott sich von ihnen ab und gab sie dahin, dem Heere der Himmel zu dienen. Aha. Zur Linken, den Dämonen, haben sie reichlich gedient und nach dem Gesetz haben sie dem Heere zur Rechten, den heiligen Engeln gedient. So. Das ist die Situation. Jetzt verstehen wir, warum Gott den gleichen teuren Preis, Lösegeld, bezahlte, um es loszukaufen von links, der Gewalt der Finsternis, und vom Gesetz, der Gewalt von rechts, der Heiligkeit von Geschöpfen. Ihre Rechtsforderung, nicht? Das war's. Also, unsere Erde ist im gesamten Weltall Gottes der Ort, der außerhalb des Lagers heißt. Also, Jesus Christus konnte nirgendwo antreten, um sich zur Sünde der Welt machen zu lassen, als außerhalb des Lagers. Lasst uns zu ihm hinausgehen, Hebräer, wohin? Außerhalb des Lagers, um seine Schmach tragen. Das gilt für uns bildlich, geistlich auf Golgatha, seine Schmach tragen. Aber für alle Hoheiten und Majestäten und Fürstentümer und Gewalten im ganzen Weltall, heißt das, der Vater will ja alle wohin legen, die Hoheiten? Zum Schemel seiner Füße. Und wie heißt er? Schon wieder unsere arme Erde. Ne? Da müssen die einmal alle antreten. Ja? Da, wo auch für sie das geschehen ist, was sie allein teilhaftig machen kann einer neuen Schöpfung. Wo Gott das Alte erledigt hat, in den Tod gegeben hat, begraben hat und für alle Geschöpfe eine Neuheit des Geistes und der Herrlichkeit bereitet hat.
Also wenn das Weizenkorn nicht in die Erde hineinfällt und da erstirbt, dann bleibt es allein. Das heißt, Jesus Christus als einziger aus Gott gezeugter und aus Gott geborener Sohn hätte der bleiben können, der er war, ohne Anfang und ohne Ende, der Herrlichkeit des Vaters, in der Liebe des Vaters. Aber was wäre dann unmöglich gewesen, dass eine verlorene Schöpfung gerettet hätte werden können? Dann wäre er das geblieben, was er war, hätte er dann auch Erstgeborener vieler Brüder werden können? Ja, bitteschön. Nein, dann bleibt es allein. Wenn es aber in die Erde fällt und in der Erde erstirbt, dann bringt es viel Frucht, das Weizenkorn. Christus als Weizenkorn. So. Gleich wie Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauche des Fisches war, also muss des Menschen Sohn 3 Tage und 3 Nächte im Herzen der Erde sein. So. Was ist das? Bewahre dein Herz mehr als alles, was es zu bewahren gibt, jetzt ganz persönlich, denn von ihm aus sind die Ausgänge des Lebens. Das Herz der Erde aber, nennt die Schrift im Alten Testament an anderer Stelle, das ist die Drachenquelle. Das ist das Hauptquartier Satans im Totenreich. Er hat ja seine Seele ausgeschüttet in den Tod. Als Lösegeld. In die Gewalt dessen, der das Lösegeld gefordert hat und der die Gewalt des Todes hatte. Bis Golgatha. Unsere arme Erde. So. Schnell ein Blick von unserer Erde weg. Noch einmal, ich glaube, wir haben es hier auch schon gehört. Ein Blick auf unseren Erdtrabanten Mond. Ist das auch so ein wunderschönes Gärtchen? Kahle Steinwüste. Merkur, Planet Merkur, kahle Steinwüste. Planet Mars, kahle Steinwüste. Ja. Haben es gehört, und Saturn. Unglaublich. Ja, was ist denn mit unserer Erde los? Ist da vielleicht doch was Besonderes? Scheint unbedingt der Fall zu sein. Unbedingt. Ja. Gute Erde. Gute Erde. Als Judas die Silberlinge, als er sie gereut hatte, was er getan hat, bekannte, ich habe unschuldig Blut überliefert, nehmt die zurück. Und sie sagen, was geht das uns an? Sieh du zu. Da wirft er die 30 Silberlinge über ihre Köpfe weg in den Tempel. Offenbar kam das Geld auch von dort her, nicht aus den Taschen der Hohepriester. In ihrer Verlegenheit halten sie Rat. Ja. Dieses Geld können wir ja nicht im Tempel lassen. Mit welcher prophetischen Begründung die hohen Herren, hohen Priester? Da es der Preis des Blutes ist, waren sie Propheten? Und Judas, ich habe unschuldig Blut überliefert, hat er auch klar gesehen. Als Erster. Wir haben unschuldig Blut überliefert. Was machen wir nun? Was machen wir nun? Sie halten Rat, hoher Rat, und der beschließt, wir kaufen um den Preis des Blutes den Acker des Töpfers als Begräbnisstätte für die Fremdlinge. Aber jetzt waren sie Propheten, wenn der Herr ihnen das mal zeigen wird. Ich habe den Eindruck, das demütigt sie noch mehr, als wenn er ihnen ihre große Sünde vergibt. Wir kommen jetzt dann ja ans nächste Gleichnis. Ein Mensch, der auf seinen Acker,
guten Samen, nämlich Weizen, säte. Und dann legt Jesus das Gleichnis aus. Wir bleiben jetzt im Zusammenhang da mit dem Acker des Töpfers und für die Fremdlinge, Begräbnisstätte für die Fremdlinge. Bleiben wir jetzt nur beim Ausdruck, ein Mensch, der guten Samen auf seinen Acker säte. Und dann legt er aus, der Acker aber bedeutet den Kosmos, das Weltall. Ja, so gewaltig sind die Dinge in diesem Gleichnis. Der Acker aber ist der Kosmos, Himmel und Erde, die ganze Schöpfung Gottes. Ja. Jetzt kommen wir zurück. Sie wurden Rat für den Preis des Blutes, jetzt Achtung, den Acker des Töpfers zu kaufen. Also was ist der Acker? Die ganze Schöpfung Gottes. Und wer ist da der Töpfer, der das alles, was sich dreht, auf seine Drehscheibe genommen hat? Das ist Gott. Na, geh ins Haus des Töpfers, nicht? Das ist Gott. Mhm. Wurde um den Preis des Blutes des Sohnes Gottes das ganze Weltall gekauft, erkauft. Ja. Aus den Händen dessen, der die Gewalt darüber hatte. Der ganze Kosmos liegt in der Umklammerung des Bösen. Und der fordert ein Lösegeld, wenn das freigeben will, vor der Zeit. Und in völliger Verzicht auf alle Rechte, die er bis jetzt hat. Also, unsere Erde, Zentrale des ganzen Kosmos. Jetzt stelle ich die Frage, ist unsere ganze Erde heute zu einem, ja, wie sagt ihr da im Deutschen, zu einem Gottesacker, zu einem Friedhof geworden, zum Begräbnis von Fremdlingen? Die ganze Menschheit ist dem Leben Gottes entfremdet und die ganze Engelwelt ist dem Leben Gottes entfremdet, lesen wir. Alle Geschöpfe sind dem Leben Gottes entfremdet, sind also Fremdlinge. Und in dieser Hinsicht ist das ganze Weltall ein Gottesacker geworden, voll Fremdlinge, die in irgendeiner Weise dem Gericht der Vergänglichkeit unterworfen sind. Stimmt's? Jawohl. Aber wunderbar, seit Golgatha gehört dieser Friedhof, dieser Gottesacker wem? Dem Schöpfer allein, dem Herrn Jesus. Ist dann Hoffnung für alle, die da begraben sind. Großartig. Ah, endlich in einer Ecke. So. Wie sie in Adam, das ist ja nur mal die Menschheit wieder, ne? Alle sterben, also werden sie in Christo alle lebendig gemacht werden, in den Genuss unauflöslichen Lebens kommen. Und Römer 8, die ganze, da hört der ehemalig reißende Wolf, ne, aus dem Stamm Benjamin. Benjamin ist ein reißender Wolf, ne, der in die Herde des guten Hirten einbricht und zerreißt, wen er bekommt. Ne. Da las ich in einem Auszug eines Zoologen unter anderem, weiß einer, dass der Wolf das feinste Gehör besitzt von allen Tieren, dass Gott ausgerechnet einem reißenden Wolf das feinste Gehör gegeben hat. Ne? Ja. Das war im Anfang der Schöpfung. Ne? So. Sehr gut. Ne? Gott hat den Wolf nicht als reißenden Wolf geschaffen. Ne? Das wurde er ja erst. Ne? Und jetzt Benjamin ist ein reißender Wolf. Und jetzt haben wir den Tipp für Benjamin, ne? Für uns. Den Saul von Tarsus, einen reißenden Wolf. Und der hat das feinste Gehör. Was hört er alles? Der hört die ganze Schöpfung seufzen. Stimmt's? und hört den Heiligen Geist, was? Seufzen mit unaussprechlichen Seufzen. Braucht so ein feines Gehör. Ein Gehör, ein Ohr Gottes. Ein Ohr, ein Gehör des Geistes. Wer Ohren hat, der höre. Und hat ausgerechnet, unser reißender Wolf, der Saul von Tarsus, die besten Chancen nicht. Warum? Weil ihm am meisten vergeben werden musste und am meisten lieben kann. Da hat er ein Gehör bis ins Herz Gottes hinein. Und dann wurde er eines Tages ins Paradies entrückt. Ob sein Leib dabei war oder nicht, wusste er nicht, hat er nicht mal feststellen können. Also es geht seins auch ohne Leib, weil der Geist lebendig gemacht ist. Ins Paradies entrückt, ja, da wo Adam und Eva waren. Im dritten Himmel. Ich darf, muss kurz machen. Johannes, als er entrückt wurde zum Throne Gottes, nicht? Da sah er und hörte wunderbare und furchtbare Dinge, nicht? Und bekam den Auftrag, was du gesehen und gehört hast, schreibe in ein Buch und sende es den 7 Gemeinden, die in Asien sind. Ja. Er war im zweiten Himmel. Beweis bleibe ich im Moment schuldig. Paulus war im dritten Himmel. Das heißt, im Originalparadies Gottes, welches nicht zu dieser Schöpfung gehört, welches außerhalb in der wirklichen Unendlichkeit Gottes ist. Dorthin wurde Paulus entrückt. Und was meldet er, zurückgekehrt ins Fleisch? Da hat er Dinge gesehen, gehört, die der Mensch überhaupt nicht aussprechen kann. Verstehen wir jetzt? Ja. Ja. Feines Ohr. Acker der Welt, um den Preis des Blutes gekauft, losgekauft, ist im Besitz dessen, der alles geschaffen hat, jetzt wieder. Er hat nämlich das ganze erschaffene Weltall. Bitte nehmen wir das einmal zur Kenntnis. Und wer noch Angst hat davor, der prüfe es ganz genau. Dass Gott diesem erschaffenen Wesen, an dem Tage, da du erschaffen worden bist, da ich dich erschaffen habe, habe ich dich als schirmender, gesalbter Cherub eingesetzt in deine Heiligtümer. So. Wo sind denn die Cherubim aufgestellt? Ja. Im Allerheiligsten. Am Thron Gottes und in den Tempel Gottes, im Hause Gottes, im Allerheiligsten. Bitte. Das war er. Bitte, die Dinge stehen genau in Hesekiel 28. So. Ganz genau. Da nimmt Gott den König von Tyrus als Mensch, den Beweis haben wir jetzt dann gerade im nächsten Gleichnis, Gott nimmt einen Mensch als Modell vor unsere Augen. Auf diesen Menschen deutend ständig erklärt er Dinge von Wesen, die nicht im Fleisch sind, die maximale Herrlichkeiten sind, Majestäten. Natürlich, König von Tyrus war auch eine Majestät, nicht? Und er hatte dort in der Halbinsel Tyrus einen wunderbaren Paradiesgarten in seiner Residenz aufgebaut und beherrschte die Meere, das ganze Mittelmeer von dort aus und so weiter. Er war schon ein Modell, aber was ist ein Modell gegenüber dem Haus? Das ist bauen will. Also ist das Menschensohn ins Herz der Erde kommen, wie Jona im Bauch des Fisches, also des Menschensohn ins Herz der Erde hinein. Erde. Drachenquelle, habe ich gesagt, eine andere Bezeichnung, im Propheten Nehemia. Zog durch das Taltor hinaus, Tal des Todes, gegen die Drachenquelle hin und gegen das Misttor,
aus der ganzen Sündenwust der Welt. Steht alles da, so großartig. Und nachdem er im Herzen der Erde, im Hauptquartier Satans, nicht, die Rechtslage erneuert hat, indem er seine Seele als Lösegeld ihm zur Verfügung gestellt hat. Da war die Rechtslage neu. Das Lösegeld war ausgehändigt, die Rechtslage klar. So. Und zum Glück ist Jesus erst zurückgekehrt, als er von dem, der bis dahin insofern die Gewalt des Todes innehatte, Satan, als er erst hinausging, als Satan ihm sämtliche Schlüssel des Todes und des Hades ausgehändigt hat. So. Lesen wir so. Ich habe die Schlüssel des Hades und des Todes. Und ich habe die Wehen des Todes da unten aufgelöst. Also alle Schrecken des Todes, nicht, die in Ewigkeit weitergegangen wären, wenn der Sohn Gottes jetzt nicht sein Lösegeld zur Verfügung gestellt hätte. Und jetzt noch weniger als Judas die Silberlinge, nach denen er so begehrte, nicht mehr halten konnte. Warum? Weil die zu brennen fingen in seinen Händen. Noch weniger konnte Satan die heilige Gottesseele, die ihm ausgehändigt war als Lösegeld, halten. Und wollte sie zurückwerfen, wie der Judas die Silberlinge, nicht? Nein, mein Herr, bitte zuerst alle Schlüssel. So. Und alles neu geordnet. Sauber, in aller Verborgenheit des Geschehens. So. Für uns. Für uns nicht mehr. Und Engel gelüstet, in solche Dinge hineinzuschauen. Was uns geoffenbart ist. Wir haben jetzt gemerkt, mit unserer Erde ist nicht nur vielleicht etwas Besonderes, in maximaler Weise. Begriff Erde ist ein Brennpunkt unter den Dingen, die zu den Tiefen der Gottheit gehören. Das ist der Sheol. Im Buche Hiob lesen wir, deine Weisheit, Gott, ist tiefer als der Sheol. Ist das gut? Ja, alles gut. Tiefen der Gottheit. Jetzt aber ganz einfach. Etliches fiel auf gute Erde. In gute Erde. Ja, was ist denn gute Erde? Woher kommt die? Wie kommt die zustande? Wie wird denn die? Wir haben ja schon ein paar Mal darauf hingewiesen. Indem Lebewesen zugrunde gehen. In dem Lebewesen ersterben. Und je mehr erstorben und gestorben wird, umso güteren Boden gibt es. Umso besseren Boden gibt es. Wenn ich pflege zu sagen, auch jetzt wieder, Gottes Gnade hat mitten in den Misthaufen meines alten Menschen seinen heiligen Samen hineingezeugt für einen ganzen neuen Gottesmenschen, nach Leib, Seele und Geist. Und der ist geschaffen in wahrhaftiger Heiligkeit und Gerechtigkeit. Stimmt das? Und da er aus Gott gezeugt und geboren ist, kann der nicht sündigen. Stimmt das auch? Ja, wunderbar. Ne? Und der Alte da, der kann nur sündigen. Der kann nur weiter sterben. Der kann nur weiter zugrunde gehen. Wenn ein Misthaufen immer mehr verrottet, aufgelöst wird, zerrieben wird, was gibt es dann zuletzt? Humus. Ja. Ja, was heißt denn, woher kommt denn Humus? Was? Von Homo, Mensch. Ne? Eigenartig. Ja, was empfiehlt denn uns der Geist Gottes nach unserem alten Menschen? Was Paulus kapiert hat und an sich hat vollziehen lassen. Je mehr der Äußere zerfällt umso besser gedeiht der Innere von Tag zu Tag. Jetzt haben wir es ja, nicht? Guter Boden. Ich sterbe wann? Täglich. Ah, der hat es kapiert, ne? Dann gedeiht der Innere wunderbar. Also, etliches fiel auf guten Boden. Wisst ihr, was wir immer gedacht haben? Also wenigstens ich. Herr guter Boden, das sind die ganz Frommen, ja, und so weiter. Also, genau das Gegenteil. Ne? Also ist Gott in Verlegenheit, wenn etwas erstirbt? Wenn seine ganze Schöpfung ein großer Friedhof geworden ist für Fremdlinge, ist er in Verlegenheit. Die beste Gelegenheit für ihn, sein Leben in maximaler Weise unter Beweis zu stellen. Uns vor allem seine Güte und seine Barmherzigkeit und seine Treue gegenüber der ganzen Schöpfung. So, jetzt verlassen wir, dürfen wir jetzt das erste Gleichnis verlassen. Ja. Und zum zweiten übergehen. Vers 24, Matthäus 13. Ein anderes Gleichnis legte er ihnen vor, den Volksmengen, und sprach: Das Reich der Himmel ist einem Menschen gleich geworden, der guten Samen auf seinen Acker säte. Während aber die Menschen schliefen, kam sein Feind. Bitte, im ganzen Gleichnis bleibt die Darstellung Jesu auf unserer Erde im Fleisch, handelt sich alles nur um Menschen. Es ist ein Mensch, der sät guten Samen auf seinen Acker. Und dann schlief scharfen Menschen. Und dann kommt ein feindseliger Mensch. Merken wir, also es bleibt vorerst alles da, schön brav im Fleisch auf der Erde. Wozu? Um den wunderbaren, verborgenen, geistlichen Gehalt vor den Zugriffen Unberufener vollständig nicht nur zu verbergen, sondern damit sie wieder wunderbaren Grund haben, einen Stein des Anstoßes und einen Fels des Ärgernisses vor sich zu haben, ne? Vor ihre Füße gelegt zu sehen. Ja. Und wir ganz Dummen, uns ist es geschenkt, die Dinge zu verstehen. Zu verstehen. Während aber die Menschen schliefen, kam sein Feind und säte Unkraut mitten unter den Weizen und ging hinweg. Als aber die Saat aufsproste und Frucht brachte, also erst in welchem letzten Zustand? Oder letzten Ausreife, nicht? Erst jetzt wird was offenbar. Den Knechten, die geschlafen haben. Und Frucht brachte, da erschien auch das Unkraut. Das hat die Hälfte Unkraut war und kein Weizen. Und zwar giftiges Unkraut. Es kamen aber die Knechte des Hausherrn. Das sind jetzt die Menschen. Wieder Knechte des Hausherrn. Und sprachen zu ihm: Herr, hast du nicht guten Samen auf den Acker gesät? Ja, der Herr selber hat ja nicht gesät, sondern sie. Ne? Aber wir haben doch von dir guten Samen, Weizensamen bekommen doch. Nicht ein Gemisch mit Unkraut. Woher hat er denn Unkraut? Ja, das ist wieder auch eine Frage, nicht? Warum ist das Böse so im Weltall da? Ne? Was ist los, Herr? Wo ist da der Gott, der alles überwacht? Der Gott der Liebe und so weiter. Ne? Was ist da los, Herr? Fällt es etwa an uns? Ja, bitte. Ne? Das liegt alles da drin. Woher hat er denn Unkraut? Er aber sprach zu ihnen: Ein feindseliger Mensch. Ah, Mensch. Bleibt dieser da bei unten, schön brav. Ne? Ein feindseliger Mensch hat dies getan. Die Knechte aber sprachen zu ihm: Willst du denn, dass wir hingehen und es zusammenlesen? Er aber spricht: Nein,
damit ihr nicht etwa beim Zusammenlesen des Unkrauts zugleich mit demselben den Weizen ausrauft. Lasst es beides zusammenwachsen bis zur Ernte. Ja. Geht nicht mehr lange bis zur Ernte, wenn es so weit ist, mit, dass das Unkraut so offensichtlich als Unkraut geoffenbart worden ist. Ja. Offenbar worden ist. So ist heute mit der Finsternis. Ja. Mit allem Teuflischen. Bis zur Ernte und zur Zeit der Ernte werde ich den Schnittern sagen, löset zuerst das Unkraut zusammen und bindet es in Bündel, um es zu verbrennen. Den Weizen aber sammelt in meine Scheune. Dann kommt ein anderes Gleichnis. So. Zum Glück lesen wir nach der Kurzfassung des Gleichnisses vom Senfkorn. Und des vierten vom Sauerteig in Vers 36. Da entließ er die Volksmengen und kam in das Haus. Und seine Jünger traten zu ihm und sprachen, deute uns, erkläre uns das Gleichnis vom Unkraut des Ackers. Also ohne Deutung des Herrn haben sie es auch nicht verstanden. Deute uns das Gleichnis vom Unkraut des Ackers. Er aber antwortete und sprach, erstens, der den guten Samen sät, ist der Sohn des Menschen. Ja. Also ein gewöhnlicher Mensch, der im Gleichnis erscheint, stellt wen dar? Den Sohn des Menschen, also den Sohn Gottes. Und der Sohn Gottes sagt, ich tue nur das, was ich den Vater, meinen Vater vorher, habe tun sehen. Der Acker aber ist der Kosmos, das Weltall. Wir sind ein Schauspiel dem ganzen Kosmos, Engeln und Menschen. Also was versteht die Schrift unter Kosmos? Die Himmel und alle ihre Bewohner und die Erde und alle ihre Bewohner, die ganze Schöpfung. Das ist auch heute wissenschaftlich der Fall. Nicht? Unter Kosmos versteht die Wissenschaft das ganze Weltall. Das ist mal ganz richtig. Der gute Same aber, die sind die Söhne des Reiches. Habe ich richtig gesehen, wenn ich sagte, Weizen bedeutet Israel, Juda. Als Weizenkorn stellt er sich vor jetzt als Jude. Und zwar als den Löwen aus dem Stamme Juda. Als Weizenkorn. Warum betone ich das noch? Weil wir, die Glieder des Leibes des Christus, die nicht unter dem Evangelium des Reiches stehen, sondern unter dem Evangelium der Gnade. Evangelium des Reiches kennt Werke. Wir werden es gleich verstehen lernen. Um gerettet zu werden. Das Evangelium der Gnade kennt auch Werke, aber die müssen vollständig mit Christus begraben bleiben. Allein Gnade und Glauben. Glaube, Hoffnung, Liebe. Diese drei. Der gute Same aber, das sind die Söhne des Reiches. Das sind die Söhne Israels hier. Vorab die Juden. So. Die Söhne des Reiches, wir haben gehört, das Reich ist bereitet von Grundlegung der Welt an. Ah ja, gern. Die Fenster etwas öffnen. Machen wir das gerade grundsätzlich, wo wir kennen, die Fenster. Ihr macht dann einfach Sauerstoff, also kurz Luft, ist tatsächlich das Modell für den Geist. Oder Geist. So. Hier ist guter Same da, Gottes, in Form von Weizen. Das ist Israel. Was sind wir für ein Samenkorn?
Gerste. Ja. Passa fand statt zur Zeit der Gerstenernte. Paulus schreibt, auch unser Passa, Christus, ist geschlachtet. Verlasst uns nun als ungesäuerte Brote erfunden werden. Rein, sauber, wahr, wahrhaftig. Ja. Das ist ungesäuert. Ja. Passa, der ganze Vorgang bei Passa, ist die Vorführung Gottes für unsere Stellung unter dem Evangelium der Gnade Gottes. Ist nicht unser Leib, unser alter Mensch mit Christus gekreuzigt worden? Jawohl. Mit Christus am Kreuz gestorben? Jawohl. Mit Christus begraben worden? Jawohl. Mit Christus auferweckt? Jawohl. Durch die Himmel gefahren? Jawohl. Über allen Himmel niedergesetzt zur Rechten der Majestät in der Höhe? Jawohl. Unser Leben ist mit Christus verborgen in Gott. So. Also. Gott hat unseren alten Menschen, um den Gesetzesforderungen Recht zu geben, verfügt, jawohl, der Arthur Muhl gehört nach dem Gesetz ans Fluchholz. Stimmt's? Na, jetzt nicken die noch. Hallo. Ja. So. Aber wunderbarerweise, nicht? Indem Gott unseren alten Menschen mit Christus am Kreuz identifiziert hat, hat er dem Gesetz Recht gegeben. Aber das Gesetz sah eben nicht so weit, nicht? Dass wenn alles begraben ist, dass es einen Gott gibt, der das nicht sein, der ruft, wieder nicht da wäre. Nicht wahr? Ja. Und zwar genau mit Christus wieder. Auferweckt, auferstehen lässt, lebendig macht. Und mit Christus in die Herrlichkeit, in die Vollendung versetzt. Also, wir sind die Gerstenernte. Wir sind Gerstenbrot. Ja, jetzt sollten wir nachschlagen in der ganzen Bibel, was sie über Gersten sagt. Gerste sagt. Da dürfen wir jetzt nicht stehen bleiben. Es handelt sich hier um Weizen, also jetzt um Dinge, die in erster Linie mit Israel zusammenhängen. Eben Söhne des Reiches. So. Und wir sind Söhne Gottes. Stimmt's? Eigenartig. Eigenartig. Weiter. Die Ernte aber, das Unkraut aber sind die Söhne des Bösen. Das ist uns klar. Ja, wer ist der Böse oder nicht des Bösen in sächlicher Weise, sondern in persönlicher Weise? Söhne des Bösen. Was sagt denn Jesus zu denen, die sagen, wir sind Abrahams Söhne, Abrahams Kinder? Was antwortet er ihnen? Ihr seid von eurem Vater, dem Teufel. Oh, das war allerdings starke Speise, nicht? Das sind die Söhne des Bösen. Der Feind aber, der es gesät hat, ist der Teufel. Und Teufel heißt ja im Griechischen Diabolos, und das heißt auf Deutsch der Dazwischenwerfer. Stimmt es jetzt buchstäblich? Ne? Der hat ja den Unkrautsamen zwischen den Weizensamen gesät. Ne? Und zwar im richtigen Augenblick. Ne? Dass beides miteinander dann reif wird. Die Ernte aber ist die Vollendung des Zeitalters. Aha. Also wenn es heute so aussieht auf unserer Erde, dass das Böse maximale Auswirkung und Herrschaft erreicht, dann wissen wir von daher, wir leben am Ende dieses Zeitalters. Aber der Weizen, der meldet sich auch in Israel. Und die Schnitter aber sind Engel. Aha. Und was Gleich wie nun das Unkraut zusammengelesen und im Feuer verbrannt wird, also wird es in der Vollendung des Zeitalters sein. Der Sohn des Menschen, Achtung, wird seine Engel aussenden und sie werden aus seinem Reiche alle Ärgernisse zusammenlesen, die das Gesetzlose tun, und sie werden in den Feuerofen, die ihn werfen. Da wird sein Weiden und Zähne knirschen. Dann werden die Gerechten leuchten wie die Sonne in dem Reiche ihres Vaters. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Aha, also wer sortiert hier? Etwa der Herr selber? Nein, die Engel, die er vor sich her sendet. Noch einmal, können die Engel, können überhaupt Geschöpfe in die verborgenen Vorgänge des Herzens hineinschauen? Wir lesen, nur du allein, Gott, der Herrscher, du allein erforschest und kennst das Herz der Menschenkinder.